If you are looking at where a lot of the US Navy is right now, it's here in the southern.
Anfang September bombardieren die USA ein Boot, mit dem angeblich Drogen geschmuggelt wurden.
Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein.
Die Vereinigten Staaten lassen ihren größten Flugzeugträger in den Gewässern vor Venezuela kreuzen.
5000 Mann und bis zu 90 Flugzeuge kann das über 300 Meter lange Schiff aufnehmen.
Dazu Kriegsschiffe mit Marschflugkörpern an Bord und ein Atom-U-Boot. US-Präsident Donald Trump lässt Filme verbreiten, die zeigen, wie Schnellboote in dieser Gegend vom amerikanischen Militär zerstört werden. Das seien Boote, mit denen Drogen aus Venezuela in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden, heißt es aus Washington. Donald Trump wirft Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro vor, in die Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Die USA haben ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt von 50 Millionen Dollar.
Washington erkennt Maduro nicht als Präsidenten an.
Die Frage ist, ob man Flugzeugträger und Atom-U-Boote braucht, um Drogenschmuggel zu bekämpfen. Oder ob es um etwas ganz anderes geht, um Druck auf das linksnationalistische Regime in Venezuela. Oder vielleicht dessen Sturz? Es wäre nicht die erste Intervention der Vereinigten Staaten in Lateinamerika. Was ist da los in der Karibik? Welche Geschichte verbindet Venezuela und die Vereinigten Staaten? Und warum kann sich Nicolas Maduro trotz Drucks von innen und außen an der Macht halten? Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserven der Welt. Trotzdem leben die meisten Menschen dort in Armut. Es gibt Proteste gegen Maduro und eine prominente Stimme der Opposition, Maria Corina Machado, bekommt in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Wie lebt sich's in Venezuela für die Menschen dort?
Also man erlebt ein Land mit sehr unterschiedlichen Gesichtern. Ne? Es gibt absolut wirtschaftliche, politische Herausforderungen für das Land, die auch das alltägliche Leben prägen. Aber auf der anderen Seite erlebt man eine Freundlichkeit, eine Offenheit. Ich möchte mal so im deutschen Kontext sagen, eine Willkommenskultur, wenn man hier als Fremde ankommt. Das Land hat eine wahnsinnige Landschaft. Es gibt sehr viel zu entdecken. Diese Kontraste, die machen es aus, ne? Und das ist auch immer ein Spagat. Also ich finde, das ist auch wirklich auch so ein emotionaler und auch intellektueller Spagat, den man da jeden Tag irgendwie vollbringen muss.
Die Politikwissenschaftlerin Anja Dargatz leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Die rund 30 Millionen Einwohner haben fast nichts vom Reichtum des Landes. Medienberichten zufolge haben sie Nicolas Maduro, der seit 2013 regiert, im letzten Jahr abgewählt. Er soll die Ergebnisse gefälscht haben, um an der Macht zu bleiben. Die Venezolanerinnen und Venezolaner, die müssen sich jeden Tag darum kümmern, wie sie zurechtkommen, improvisieren, wo sie was zu essen herkriegen, ob es Strom gibt. Wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist sehr unterschiedlich. Also wenn man in Caracas lebt, in der Hauptstadt lebt, wenn man Dollars hat, also Devisen hat, wenn man ein gutes Einkommen hat, lebt man hier sehr gut. Da lebt man hier auf europäischem Standard. Aber so geht's halt nicht allen Leuten. Leute leben auf dem Land, Leute bekommen geringe Gehälter, bekommen sie vielleicht nur in der nationalen Währung ausgezahlt und dann wird's knapp. Wir haben eine ständige Inflation. Also einen Dollar vor einem Jahr habe ich für einen Dollar 40 Bolivares bekommen, jetzt sind's über 200. Die Preissteigerungen sind jetzt nachgezogen, im letzten halben Jahr ein Drittel etwa höher geworden, die Lebensmittelpreise. Öffentlicher Nahverkehr hat sich verdoppelt. Ja, und dann fängt man an zu improvisieren, wobei, dass die Venezolaner auch schon, also sie können das, das ist nicht neu für sie. Ne? Also sie hatten die Zeiten des großen Mangels, des ganz großen Mangels, wo es auch gar nichts gab, also wo man auch für viel Geld nichts kaufen konnte und wo es auch eine Hyperinflation gab. Das haben wir jetzt noch nicht. Wir haben eine Inflation, aber keine Hyperinflation. Das heißt, das ist nicht neu für die Venezolaner und die sind da sehr erfinderisch, wie man damit umgeht.
Wie ist die Stimmung der eigenen Regierung gegenüber? Wir sind ja jetzt gerade in einer Situation, wo die Vereinigten Staaten Druck ausüben auf Venezuela. Die Drogentransporte, die werden da jetzt als Grund genannt, warum man Militär in die Region schickt. Aber es gibt ja durchaus Vermutungen, dass es da noch andere Gründe gibt. Das wäre nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten in Lateinamerika, sagen wir mal, mindestens Druck ausüben. Also wie ist so die politische Stimmung? Wie nehmen Sie die wahr? Sind die Leute unzufrieden mit der Regierung?
Klar, es gibt Sachen, die hier nicht gut funktionieren. Das muss man so deutlich sagen. Aber die Aufrüstung im Karibischen Meer durch die USA, es gibt wenige, die das gut finden und denken, mit so einem militärischen Bedrohungsszenario oder vielleicht auch irgendwann mal Aktion, könnte man hier irgendeines der Probleme dieses Landes lösen. Es gibt wenige, aber diese wenigen, die sitzen vor allem außerhalb von Venezuela und nicht in Venezuela. Also natürlich, es gibt Unzufriedenheit, weil es viele Sachen gibt, die nicht funktionieren. Aber der Militärschlag ist nicht die Lösung. Und so sehen das hier die meisten Leute auch, ne? Die politische Stimmung ist seit den Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr natürlich noch mal kritischer geworden, ne? Also da gab es im Gespann mit Maria Corina Machado einen Wahlsieger. Gab es zwei Menschen, die sozusagen gemeinsam die Wahlen legitim gewonnen haben. Dass dies nicht anerkannt wurde, war ein Schlag ins Gesicht. Es ist schwierig für die Menschen hier, dass da ihr Votum nicht respektiert wurde. Man hat lange drum gekämpft und lange versucht, ja, alles in die Wege zu leiten, dass dieses legitime Ergebnis anerkannt wurde. Es hat nichts gefruchtet. Das Ganze ist jetzt seit einem Jahr her. Das heißt, die Menschen im Land müssen sich jetzt überlegen, wie geht's weiter? Ne? Pocht man auf etwas, was vielleicht verloren ist, ne? Und kämpft man weiter darum? Oder sucht man neue Wege, zu mehr Demokratie und mehr wirtschaftlicher Entwicklung zu kommen? Die Opposition hat sich in diesem Jahr über die Frage gespalten, soll man an den Wahlen weiterhin teilnehmen oder nicht? Wir hatten ja in 2025 ein Superwahljahr mit Lokalwahlen, mit Gouverneurswahlen, mit Parlamentswahlen. Und die Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat zum Boykott aufgerufen, um die Regierung, die hiesige Regierung, nicht noch weiter zu legitimieren. Und andere sagen eben, nein, wir überlassen das Feld nicht kampflos, ne, und stellen uns zur Wahl. Und auf diese Weise sind ja auch 28 Abgeordnete, die nicht der Regierungspartei zugehörig sind, ins Parlament gekommen. Und das ist eben der Weg, der hier vor allem diskutiert wird, ne? Wie kann man sozusagen die Räume, die es gibt, die Institutionen, die funktionieren, wie kann man das stärken, wie kann man sich hier einbringen und wie kann man hier doch auch eine Balance schaffen und ein Gegengewicht schaffen oder eine Alternative schaffen für die Wählerinnen und Wähler zur sehr mächtigen und sehr übermächtigen Regierungspartei.
Maria Corina Machado durfte bei den Wahlen 2024 nicht antreten. Die Opposition, zu der sie gehört, hat aber wohl die Mehrheit gewonnen. Und Machado wird in diesem Jahr für ihr Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die internationale Aufmerksamkeit also, die ist groß. Und das Regime von Nicolas Maduro wird von vielen Staaten als illegitim und diktatorisch angesehen. Ich habe Anja Dagatz gefragt, ob durch die jüngsten Entwicklungen, also den Friedensnobelpreis und die militärischen Drohungen der USA, Maduros Macht gefährdet ist.
Nein, die Kräfte rücken zusammen, das ist relativ eindeutig, ne? Also an der Machtkonstellation und wer hier agiert und wie hier regiert wird, daran hat sich seit August nichts geändert. Daran hat weder die Bedrohungslage in der Karibik noch der Friedensnobelpreis etwas geändert. Ich meine, die Menschen waren ja auch überrascht. Viele Menschen verstehen auch nicht, warum Maria Corina Machado den Friedensnobelpreis bekommen hat. Sie ist keine Person, die Brücken baut, die ist keine Person, die dialogorientiert ist. Sie ist eine klassische Machtpolitikerin. Auf diese Art und Weise hat sie ja auch die Wahlen gewonnen. Das ist unbenommen. Aber das ist keine, die hier versucht, ja, das Land zu befrieden. Also insofern, die Reihen stehen enger zusammen. Das ist klar. Das ist ja auch ein klassischer Mechanismus, wenn von außen sich der Druck erhöht, dass man dann innen näher zusammensteht. Ja, insofern hat außer der internationalen Aufmerksamkeit sich nicht viel verändert.
Maria Corina Machado hat ziemlich gute Verbindungen in die Vereinigten Staaten. Sie hat den Friedensnobelpreis sogar Donald Trump gewidmet und sie unterhält offensichtlich gute Kontakte zum Außenminister Marco Rubio. Hat trotzdem die Wahlen gewonnen, muss man sagen, oder deswegen?
Also als die Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr stattgefunden haben, war die Stimmung schon auf Wechsel gedreht. Und da war sie eine charismatische Führungspersönlichkeit, die es geschafft hat, die verschiedenen oppositionellen Kräfte hinter sich zu versammeln. Ich glaube, die wenigsten Wählerinnen und Wähler haben ihr Wahlprogramm gelesen. Das ist ein klassisches marktliberales Wahlprogramm. Aber darum ging es nicht. Es ging darum, eine Alternative zu präsentieren. Die hat sich präsentiert, erfolgreich präsentiert. Und dafür wurde sie gewählt. Sie wurde für den Wechsel gewählt und weniger, wofür sie steht. Und die Connections zu den USA, das ist Analysten bekannt, das ist Leuten bekannt, die regelmäßig sozusagen Politik beobachten und entsprechend vernetzt sind. Aber das hat zum Zeitpunkt der Wahlentscheidung keine Relevanz gehabt. Das wird jetzt kritisch gesehen. Jetzt sieht man das natürlich durchaus, weil es hier paktiert mit einer Regierung, die Landeskinder abschiebt im großen Stil. Und das findet eigentlich keine Venezolanerin und Venezolaner gut. Auch Invasion, sie befürwortet die Invasion. Das kann vielleicht Tote hier in Venezuela bedeuten. Da gehen einige auf Abstand mit ihr, spätestens da bei diesem Punkt.
Also, Venezuela ist ein sehr reiches Land, allein wegen der gewaltigen Ölvorkommen. Die Menschen aber leben in Armut, es gibt Inflation und die Währung, der Bolívar, wird immer wieder abgewertet. Im Ausland also kann man damit kaum etwas kaufen. Auch deshalb ist die Versorgungslage im Land schwierig und die politische Stimmung aufgeheizt, auch wegen der mutmaßlich gefälschten Wahl im letzten Jahr. Präsident Nicolas Maduro aber hält sich an der Macht und regiert mit Hilfe des Militärs.
Sie inszenieren einen neuen, ewigen Krieg. Sie haben versprochen, nie wieder einen Krieg anzuzetteln. Und sie inszenieren jetzt einen Krieg, den wir vermeiden werden. Wie? Indem wir die Bevölkerung Südamerikas mobilisieren.
Um zu verstehen, warum die Lage schwierig ist in Venezuela, schauen wir bei der Restesgeschichte in die Vergangenheit. Und zunächst auf den Mann, der die jüngere Geschichte Venezuelas geprägt hat und auch dafür gesorgt hat, dass Nicolas Maduro sein Nachfolger im Amt des Präsidenten wurde, Hugo Chavez.
Na, ich habe ihn dreimal getroffen, zweimal in Venezuela und einmal in Wien. Beim Besuch des EU-LAG-Gipfels hatte ich die Möglichkeit, hier sozusagen ein Hinterzimmergespräch beobachten, teilzunehmen. Und da ist mir der Herr Chavez schon so aufgefallen als, sagen wir mal, intellektueller Führer, der versucht, über das Ideal der Aufklärung, hier gibt es eine ganz spezielle Figur in der Geschichte, Simón Rodríguez, der Lehrer von Simón Bolívar, der große Aufklärer Lateinamerikas. Der wurde immer wieder von Chávez zitiert als der Versuch, Venezuela in eine, sagen wir mal, bürgerliche Revolution einzuordnen.
Christian Zwick ist Historiker an der Universität Klagenfurt in Österreich. Lateinamerika ist sein Fachgebiet und er hat viele Jahre in Venezuela gelebt und geforscht.
Seit 1994 kenne ich das Land und war dann in den darauffolgenden Jahren sehr, sehr oft in Venezuela und auch den angrenzenden Ländern.
Und Hugo Chavez, den Christian Zwick persönlich getroffen hat, der hat erstmal versucht, sich an die Macht zu putschen. 1992 war das. Da war Carlos Andrés Pérez Präsident von Venezuela. Der war Sozialdemokrat und nutzt die Millionen aus dem Erdölgeschäft, um das Leben der Menschen zu verbessern. In der Wirtschaftskrise der 70er Jahre aber sinkt der Ölpreis und Venezuela muss sparen. Proteste wegen der schlechten Versorgungslage lässt Pérez blutig niederschlagen. Hugo Chávez ist zu dieser Zeit Offizier in der Armee und führt einen Putsch an, der aber scheitert. Vor Fernsehkameras hält er eine kurze Ansprache, erklärt seine Kapitulation und ruft seine Mitkämpfer auf, die Waffen niederzulegen. Diese Ansprache macht Hugo Chávez berühmt. Und er sagt einen wichtigen Satz, nämlich, dass er das Ziel der Machtübernahme nur vorerst nicht erreicht habe.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
Naja, jede Geschichte braucht irgendwie einen Mythos. Und das ist der Mythos, der 4. Februar 1992, misslungener Putsch. Oberstleutnant Chavez bekommt 35 oder 38 Sekunden oder ungefähr so viel im Fernsehen. Und er übernimmt die Verantwortung für die gesamte Aktion. Und weiß auch im historischen Kontext in dieser Sekunde, was er zu sagen hat. Und er ist der Politiker, der seit Langem sozusagen, ich übernehme die Verantwortung für das politische und auch militärische Vorhaben, das hier gescheitert ist. Aber das ist nicht das Ende, sondern er wird zurückkommen. Und diese Geschichte wiederholt sich sozusagen mehr oder weniger in der Verteidigungsrede Fidel Castros 1953. Als er sagt, die Geschichte wird mich im Endeffekt freisprechen. Und das ist ein bisschen so etwas gewesen. Und dadurch war er von einem Tag am anderen ein bekanntes Gesicht. Vorher hat ihn ja niemand gekannt. Also hier hat man gesehen, die Macht der Medien in Venezuela ist sehr, sehr stark. Und das ist eigentlich der Urmoment, wenn man so will, des Aufstiegs von Hugo Chavez.
Er hat es offenbar geschafft, den Menschen ein Bild von sich zu vermitteln, dass er für einen Neuanfang steht, für eine Veränderung.
Das auf jeden Fall. Und er hat vor allen Dingen eines, er hat Politik mit Militär kombiniert. Das ist in Lateinamerika nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist, dass er ja aus dem Movimiento Bolivariano Revolucionario her, ist eine Militärloge herkommt. Und die ist eigentlich linksnationalistisch. Und dabei eigentlich unterschiedlich zu dem Großteil der restlichen lateinamerikanischen Militärs, die schon sehr rechts anzusiedeln sind, Pinochet, Videla und so weiter. Aber hier haben wir eine Gruppe, die sehr stark auch mit der Baath-Partei im Irak und in Syrien, die ägyptische Nasser und Sadat. Und also wir haben hier durchaus eine linksnationalistische Bewegung innerhalb der Militärs, die international kooperiert hat, und zu der gehört eigentlich der Hugo Chavez. Das ist eigentlich seine urpolitisch-ideologische Heimat. Also der ist jetzt nicht vom Himmel gefallen ideologisch, sondern da gibt es durchaus eine lange Tradition.
Nach dem Putschversuch 1992 wird Hugo Chavez verurteilt und muss ins Gefängnis. Aber der Putsch ist auch der Beginn seiner politischen Karriere. In der Haft liest er Unmengen von Büchern, bildet sich politisch fort, interessiert sich für unterschiedliche Regierungsformen und für Revolutionen. Fernsehteams besuchen ihn im Gefängnis und alles, was er liest, wird von den Medien kommentiert. Er ist ein öffentlicher Gefangener. Und 1998 tritt er an zu den Präsidentschaftswahlen und gewinnt. Damit geht's gleich weiter.
Ich bin Josefine Kuban und Autorin bei Der Rest ist Geschichte und eigentlich so ziemlich von Anfang an dabei, also fast 2 Jahre jetzt schon. Es ist natürlich immer noch total cool, spezifische Geschichtsthemen zu recherchieren, sich da so rein zu nörden, aber auch mal den Expertinnen im Vorgespräch so richtig Löcher in den Bauch zu fragen. In letzter Zeit, muss ich sagen, freue ich mich echt am meisten über die Reaktion der Interviewgäste, wenn ich sie für unseren Podcast anfrage. Am Anfang musste ich da richtig viel Überzeugungsarbeit leisten, genau erklären, was wir machen wollen, damit die Expertinnen in unserem Podcast kommen. Und mittlerweile kennen die meisten den Podcast und schätzen ihn auch richtig. Zum Beispiel der letzte Gesprächspartner hat geschrieben, er freut sich riesig, er hört gar keine Podcasts, aber der Rest ist Geschichte schon und ist eben Fan von unserem Podcast. Bei der vorletzten Folge hatte ich eine Gesprächspartnerin, die gesagt hat, ja, sie setzt ihn sogar in der Lehre ein, den Podcast, und schickt den Studis dann immer einzelne Folgen, wenn es thematisch gerade in ihre Vorlesungen passt. Und das ist natürlich irgendwie total cool, dass wir da so, ja, so genutzt werden, auch auf diesem Weg. Und wenn ihr Der Rest ist Geschichte gerne hört, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst oder uns weiterempfehlt und natürlich gerne abonniert.
Hugo Chavez also wird 1999 Präsident in Venezuela, aber eben nicht durch einen Putsch, er wird von den Menschen gewählt.
Und dann bastelt er nach seiner Freilassung an einer neuen politischen Bewegung und sagt, die Parteien sind tot. Wir gründen eine über das ganze Land gespannte Bewegung von Freiwilligen und da können sich auch Parteien anschließen. Und dann kam sozusagen nicht die Gefahr von rechts, sondern von links in Venezuela. Und da können sich viele anschließen. Also das heißt, diese Bewegung nimmt dann an Fahrt auf. Die Wahlen waren übrigens 98. Und diese Symbiose an Graswurzelnbewegungen, Stadtgeria, Bandera Roja war da auch noch dabei und auch versprengten linken Kommunisten, aber auch linken, sehr linken Sozialdemokraten von der AD, sogenannten ADECOs. Das hat dann diese Stimmung ausgemacht, die dann 98 zum klaren Wahlsieg geführt hat. Und solange diese Bewegung, nämlich dieses Movimiento Quinta Repubblica, da war, das ist ja die Zeit, in der ich auch dort gewesen bin, so lange hat das auch sehr gut funktioniert oder so gut funktioniert, dass man sagt, das könnte zu einem positiven Ende kommen. Aber dann fährt ihm sozusagen der Lenin ein bisschen ein und er versucht, die Bewegung in eine Partei zu verwandeln, nämlich in die Partido Socialista Unida de Venezuela, in die PSUE. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt eigentlich der Abstieg des Bolivarismus. Also er hält das nicht durch, institutionalisiert dann die Partei ähnlich wie das in Mexiko mit der PRI und damit ist der revolutionäre Moment vorbei.
Die Idee von Hugo Chavez war eine andere. Er prägte den Begriff Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Das sollte kein Sozialismus von oben sein, wie er in der Sowjetunion geherrscht hatte, sondern einer von unten. Die Menschen selbst sollten die Macht ausüben, basisdemokratisch organisiert in Nachbarschaftsräten und Arbeiterkooperativen. Zentrale Wirtschaftsbereiche, vor allem die Ölindustrie, werden verstaatlicht und die Einnahmen für soziale Programme verwendet. Chavez verstand das als Alternative zum westlichen Kapitalismus und auch zum autoritären Staatssozialismus. Es kam dann aber eben anders.
Ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, sondern ich würde sagen, dass die Avantgarde dieses Prozesses, den Pfad der Revolution oder der versuchten Revolution zumindest verlassen hat, indem sie eine Partei institutionalisiert hat, in der es dann um Pfründe gegangen ist, die dieselben waren, die sie eigentlich abgelehnt haben. Und das heutige Erbe von Chavez, das von Maduro verwaltet wird, eben nichts anderes ist wie die Institutionalisierung einer Bewegung, die aber letztendlich in dieselbe Richtung fährt wie alle anderen bürgerlichen politischen Modelle. Und ich glaube nicht, dass sich Venezuela heute im Großen von seinen Nachbarländern, sagen wir mal, unterscheidet. Diese Zeit ist vorbei und hat nicht erst mit dem Tod von Chavez begonnen, sondern, das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, hat begonnen mit der Gründung der Partei 2008. Und das ist auch das Jahr, in dem ich Venezuela verlassen habe.
Die Chavez-Jahre, haben Sie gesagt, haben Sie gut erlebt. Sie haben sogar Hugo Chavez persönlich getroffen. Was war das für ein Mensch?
Naja, charismatisch war er auf jeden Fall. Er hat gut und lang geredet. Das hat er mit dem Fidel Castro, glaube ich, gemein. Der war ein Suchender nach einem möglichen neuen Modell. Er hat auch ganz klar gewusst, dass das Modell des Sozialismus des 20. Jahrhunderts sozusagen nicht funktioniert hat. Deswegen nennt er ja auch sein Modell der Sozialismus des 21. Jahrhunderts.
Seamos un tiling mejores y un poco menos egoístas. Saludos.
Und Chavez hat gesungen, wie hier 2009 vor der UN-Vollversammlung. Das Lied Cita con Ángeles von Silvio Rodriguez.
Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas.
Kurz und gut, Hugo Chavez war ein Präsident, der nicht nur bekannt wurde dadurch, dass er gerne gesungen hat im Fernsehen und auch im Radio, sondern dass er auch Show gemacht hat. Das ist etwas, was es in den USA, was es in Venezuela gibt. Ich habe da jetzt fast schon einen freudschen Versprecher gehabt, habe USA fast gesagt. Aber das ist eigentlich das, was Venezuela ja auch sehr stark ausmacht, diese Nordamerikanisierung und dadurch diese Show-Elemente in der Politik, die uns auch jetzt stark begleiten mit dem jetzt amtierenden US-Präsidenten, der das zu einer Maxime, glaube ich, erhoben hat, seiner Politik. Und das kommt schon auch immer wieder zu, aber dann auch wirklich Diskurse geführt, dabei auch an den rechten Rand gesehen. Also er hat sich da auch aus Argentinien damals Experten geholt, die eine recht rechtslastige Auslegung von einem neuen Staat. Also es ging schon um den Umbau des Staates hin zu eben diesem bolivarischen Staat. Und man hat nicht genau gewusst, wo das Schiff hinsegeln wird. Aber ich sage mal, Hugo Chavez hat sich wirklich auf hohem Niveau hier beraten lassen, auch aus dem Ausland, inwieweit es möglich ist, den Staat umzubauen, den Einfluss der USA zurückzudrängen. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern von ihm selber. Er hat gesagt, ich bin zuerst, also neu gewählter Präsident, kommt im Februar 1999 an die Macht. Erste Ministerratssitzung und der befragt, wer der Mann ist, der hier Platz nimmt im Ministerrat. Der Einweiser dort sagte mir, das ist der US-amerikanische Botschafter. Der nimmt an jeder Ministerratssitzung teil, wenn er Zeit hat. Und das war die erste Aktion von Chavez, gesagt, an meinen Ministerratssitzungen nimmt kein US-amerikanischer Botschafter teil. Und das war eigentlich schon vom ersten Moment an der Bruch, der mit den USA passiert ist, die das Land eigentlich seit 1904 in einer Art Geiselhaft gehalten haben. Und diese historischen Prozesse, die waren dem Chavez auch sehr wichtig. Er referiert immer wieder in jeder seiner Texte auf historische Begebenheiten.
Hugo Chavez macht mit Geschichte Politik. Er setzt sie ein, instrumentalisiert sie, indem er sich selbst in die Tradition des lateinamerikanischen Befreiungskampfs stellt. Dessen großer Held ist in vielen Ländern der Region Simon Bolívar. Der hat erfolgreich gegen die Kolonialmacht Spanien gekämpft.
Ja, also Simon Bolívar wird 1783 in Caracas geboren, als Sohn einer der fünf reichsten Familien der Provinz Venezuela, die damals gerade am Weg war, eine der Vorzeigekolonien des Spanischen Königreichs zu werden, mit einer enormen Produktion an Kaffee und Kakao. Auch Zucker kam dann dazu. Und die Familie Bolívar Palacios ist eine der großen Plantagenfamilien Venezuelas und erlebt dann seine Ausbildung wie viele andere seiner Klasse in Spanien, wird spanischer Militär, wird spanisch indoktriniert. In einer Zeit der europäischen Aufklärung kommt dann in Kontakt mit dem Liberalismus in Spanien, kommt dann in Kontakt mit französischen aufklärerischen Gedankengut, geht dann nach Frankreich und wird dort ein glühender Anhänger Napoleon, versteht aber dann irgendwie nicht wirklich, warum der Napoleon jetzt Kaiser wird. Er geht zurück nach Venezuela und hat den Kopf voller Revolution, französischer, aber auch liberaler Ideen. Letztlich entscheidet er sich doch mehr für den Liberalismus als für das französische jakobinische Modell und wird dann auch Freimaurer und steht dann eigentlich in Verbindung mit Großbritannien, das Interessen in Lateinamerika hat wegen dem großen Ausfall seines wichtigsten Marktes in Amerika, nämlich Nordamerika, durch die Niederlage von 1783. Und das versuchen die zu subsumieren, indem sie die lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen unterstützen über die Freimaurerei. Und da ist der Simón Bolívar angesiedelt. Und beim Simón Bolívar haben wir auch dasselbe Problem wie beim Hugo Chávez. Er ist außenpolitisch ein großartiger Visionär. Er versucht, Lateinamerika zu positionieren als Gegenmodell zu Nordamerika. Höhepunkt ist sicherlich der Kongress von Panama 1826. Da feiern wir nächstes Jahr 200 Jahre Kongress von Panama. Und dort soll sozusagen das Modell eines föderalen Lateinamerikas ein bisschen nach dem Vorbild des Deutschen Bundes, das ist ja auch die Zeit 1815-16 nach dem Wiener Kongress, also eine Art Kongress Lateinamerika, deswegen auch der Kongress von Panama, analog zu den Kongressen Wien, Verona und Aachen und so weiter.
Auch ein monumentaler Historienfilm bastelt mit am heroischen Bild von Simón Bolívar. Der beschäftigt sich mit Bolívars Kampf gegen die Kolonialherren und auch mit den Rückschlägen. Schließlich aber gelingt unter Bolívars Führung der Sieg. Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien werden unabhängig. Und Bolivien wird sogar nach ihm benannt.
Der Wunsch, frei zu sein, ist ein natürlicher Impuls.
Simón Bolívar führt in rund 100 Schlachten Truppen gegen die spanische Kolonialmacht. Die Kämpfer sind ehemalige Sklaven, Indigene und kommen aber auch aus den bürgerlichen Eliten. Sie treten gegen gut ausgestattete und erfahrene Soldaten der spanischen Armee an. Die Entscheidung fällt 1819 in der Schlacht von Boyaca im heutigen Kolumbien. Diese Schlacht ist in Lateinamerika berühmt, auch wegen der großen Schwierigkeiten, die für den Sieg überwunden werden mussten. Um die Spanier zu überraschen, marschiert Bolívar mit mehr als 2000 Kämpfern über die unwegsame Pisba-Hochebene in den Anden. Schnee und Eis setzen den schlecht ausgerüsteten Kämpfern zu. Ein Drittel soll durch die Strapazen gestorben sein, die übrigen waren völlig erschöpft von dem Gewaltmarsch. Die spanischen Truppen sind ausgeruht und viel besser ausgerüstet. Sie kämpfen militärisch diszipliniert. Es spricht also eigentlich alles für einen Sieg der Spanier. Aber da tritt der Held auf. So jedenfalls die Legende. Heute entscheidet sich das Schicksal unseres Vaterlandes, soll er gesagt haben. Und tatsächlich sind Bolívars Leute motiviert und kämpfen unerbittlich. Auch Bolívars taktisches Geschick verhilft ihnen zum Sieg. An einer Brücke gelingt es, die Vorhut der Spanier von der Hauptarmee zu trennen und nach 2 Stunden Kampf die Truppen einzukesseln. Die Spanier sind besiegt. Ein Triumph für Simon Bolívar, der Venezuela zunächst mit Ecuador, Kolumbien und Panama zur Republik Großkolumbien vereinigt. 1830 wird Venezuela selbstständig.
Ja, Simón Bolívar hat bei vielen seiner Feldzüge großes Glück auch gehabt, muss man sagen, aber auch vielleicht ein Gespür zum richtigen Moment mit den richtigen Truppen vor Ort gewesen zu sein. Und ja, die Schlacht von Boyacá ist auf jeden Fall der Punkt, wo mehr oder weniger das heutige Kolumbien, das damalige Nueva Granada, in seine Hände fällt, noch bevor Venezuela befreit war. Also die eigentliche Befreiung beginnt eigentlich im heutigen Kolumbien. Und deswegen ist ja auch Simón Bolívar dann der Gründer von Großkolumbien. Das Land heißt ja dann auch nicht Großvenezuela, sondern Großkolumbien. Und ab dem Zeitpunkt beginnt eigentlich schon wieder die Rivalität zwischen den Venezolanern und den Kolumbianern, die sich ja bis heute eigentlich unter diesen bolivarischen Brüderländern, wie sie sich ja auch bezeichnen, trotzdem niemals begraben wurde. Also dieser Konflikt ist ein historischer Konflikt zwischen beiden Staaten. Noch eine Gruppe habe ich vergessen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass ja auch tausende Deutsche, Österreicher, Schweizer, Europäer mitkämpfen auf der Seite von Bolívar. Das sind nämlich alles die, die nach 1815, nach dem Ende der Napoleonischen Kriege sozusagen Volée übertreten in die Armeen von kriegsführenden Staaten. Und da gibt es also auch sehr, sehr viele Ausländer, vor allen Dingen auch viele Iren. Katholische Iren, die hier von den Engländern mehr oder weniger einen grünen Persilschein bekommen haben, um auf der Seite Bolívars mitkämpfen zu dürfen.
Ist denn diese Schlacht so entscheidend, wie man heute meint?
Also ich würde der Schlacht nicht so einen großen Wert zuordnen. Auch die Schlacht von Carabobo, auch dann die abschließende Schlacht von Ayacucho. Das sind im Endeffekt dann eigentlich schon ganz klare Entscheidungen zugunsten der Befreiungsarmee. Die spanische Armee hat einfach Nachschubprobleme. Die haben irgendwann einmal auch rasch gesehen, dass sich das militärtechnisch, strategisch nicht ausgeht, die Truppen dorthin zu bringen. Also diese Schlachten sind schon von Bedeutung. Ich will das jetzt nicht auf komplett außer Frage stellen, das ist es natürlich nicht. Aber es gibt viel, viel mehr Faktoren, die letztendlich dazu geführt haben, dass diese Staaten entstanden sind.
Es ist eben immer auch eine Geschichtserzählung, also wie erzählt man sich eigentlich seine eigene Geschichte, und solche Schlachten sind dann vielleicht auch, wenn man die Geschichte der Befreiung erzählen wird, einfach notwendig, und eben auch solche Idole wie Simón Bolívar. Chávez hat sich ja sehr auf ihn bezogen. Ist das für seinen Erfolg, für seine Popularität wichtig gewesen?
Naja, das ist schon eine historische Figur, die einfach in der Volksschule, im Kindergarten, wie gesagt, die öffentliche Schule hat im Garten eine Bolívar-Büste stehen. Das heißt, da hat er natürlich ganz gezielt eine Person genommen, mit der sich alle Venezolaner identifizieren können. Und auch die Opposition heute, so sehr sie auch gegen Chávez und Maduro ist, würde die neue Regierung sicherlich den Simón Bolívar nicht ins Abstellkämmerchen rücken, sondern den Bolívar-Kult vielleicht auf einer anderen Art und Weise, ein anderes interpretieren. Wie gesagt, aus den Texten, die wir von Bolívar haben, können wir alles herausholen, eigentlich wesentlich. Das ist trotz alledem kein Revolutionär, der versucht, sich hier für die Unterschichten, für die sozial benachteiligten Gruppen einzusetzen. Er gehört der Oberschicht an, er ist ein klares Kind der Oberschicht. Dadurch unterscheidet er sich von Chavez natürlich. Der Chavez ist ein Lehrerkind, das ist jetzt auch nicht die unterste Klasse, aber doch nicht vergleichbar mit dem von Bolívar. Und es gibt diese bolivarische Idee, wie gesagt, eines vereinten Lateinamerikas, republikanischer Prägung, mit demokratischen Momenten, die man natürlich nicht mit den heutigen vergleichen kann. Und deswegen ist der Bolívar in der gesamtvenezolanischen Geschichte und nicht erst seit Chavez ein, ich sag mal, ein Idol. Er ist das klassische Beispiel eines lateinamerikanischen Heldens. Sein Beiname ist der Befreier, El Libertador. Und das gibt's in der venezolanischen Geschichte des Öfteren. Guzmán Blanco in den 1870er, 80er Jahren, der lässt alle Hauptplätze in jedem noch so kleinen Pueblo Plaza Simón Bolívar nennen, und es gibt einen Simón Bolívar Monumentenkult, und das Ganze wird von Guzmán Blanco, also das ist eigentlich der Erfinder, würde ich sagen, des großen Bolívar-Kultes, von dem wird das erste Mal ganz stark gemacht und findet dann immer wieder Nachahmer. Hat natürlich auch damit zu tun, dass in Venezuela kaum ein Präsident zivil war.
Antonio Guzmán Blanco, von dem Christian Zwick hier erzählt, ist eine ziemlich schillernde Figur. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist er mehrfach Präsident Venezuelas und regiert als autoritärer Herrscher. Seine Regierungszeit gilt als Übergang von den chaotischen Bürgerkriegen der frühen Republik zu einem zentralisierten, modernen Staat.
Das waren ja alles Militärs. Und Bolívar stellt ja einen Militär dar. Bolívar ist ein General seiner eigenen Unabhängigkeitsarmee. Die Leute, die ihn umgeben, egal ob das der Santander, der Sucre und so weiter ist, das sind alles Militärs. Das ist alles ein militärisches Narrativ, nämlich Spanien besiegt zu haben und die alte Kolonialmacht aus dem Land getrieben zu haben. Dabei aber nicht zu erzählen, dass die eigentliche Macht, ökonomische Macht im Staat schon lange Familien wie Bolívar und andere hatten. Also es gab ja dazu keinen Elitenwechsel. Es ist nur das Militär, die spanische Administration ist abgerückt und mit ihr das Militär. Und das ist eigentlich die Revolution in dem Sinne im Inneren gewesen. Im Äußeren eben, wie gesagt, da haben wir wieder dieses Bild von einem vereinigten Lateinamerika. Und das ist das, was der Chavez auch stark verfolgt hat.
Hugo Chavez hat sich immer wieder auf Simón Bolívar berufen und seine eigene Bewegung als bolivarische Revolution bezeichnet. Chavez stirbt 2013 an Krebs und sein Nachfolger wird der heutige Präsident Nicolás Maduro. Auch den hat Christian Zwick schon persönlich getroffen.
Ja, Nicolás Maduro ist jetzt ganz anders wie Chavez. Er kommt nicht aus dem Militär, sondern er kommt aus dem Gewerkschaftsflügel, früherer Busfahrer in Caracas. Ist eine ursprüngliche, wie er selber sagt, sephardisch, also jüdische Familie, die über Curaçao eingewandert ist, wo sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts sephardische Gemeinde Mikve Israel, Emanuel, gegründet hat.
Ist nicht so ein Intellektueller wie Chavez, ne?
Nein, vom Format her ein Mann, der politisch denkt. Er ist nicht der Intellektuellere von den beiden, nein, ganz im Gegenteil. Maduro hat mich, wie ich dort war, eher überrascht durch seine, sagen wir mal, Einfachheit im Vergleich zu Chavez. Und ich habe mir dann auch immer die Frage gestellt, wie die Gespräche zwischen den beiden ausschauen müssen. Bin dem Herrn Maduro einmal begegnet. Und das hat mein Bild, das ich über das Fernsehen hatte, vorher nicht wesentlich verändert. Eher im Gegenteil, hat mich darin bestätigt, dass er ein einfacher, loyaler Anhänger von Chavez ist, hat sich sicher durch seine besondere Loyalität in diese Position gebracht, aber nicht durch seine Visionen.
Das Maduro-Regime in Venezuela steht unter Druck. Es gibt internationale Sanktionen, eine lautstarke Opposition und eine der Anführerinnen bekommt den Friedensnobelpreis, Maria Corina Machado. Die USA beschuldigen Nicolás Maduro, ein Drogenkartell zu leiten und haben eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Dabei sagen Experten, dass Venezuela keine große Rolle im Drogenhandel spielt. Wenn es Trump um Drogenhandel ginge, dann müsse er anders vorgehen. Aber Venezuelas linksnationales Regime scheint der aktuellen US-Regierung insgesamt ein Dorn im Auge zu sein. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass die USA eingreifen in Lateinamerika. Sie haben auch demokratisch gewählte Regierungen gestürzt und Diktatoren zur Macht verholfen, wie in Chile. Wie gefestigt ist denn vor dem Hintergrund Maduros Macht, also wenn es den Vereinigten Staaten, wovon vielleicht auch auszugehen ist, um mehr geht als nur um Drogen?
Es ist natürlich davon auszugehen, dass es hier um einen Regime-Change geht. Einerseits, andererseits den Zugriff auf Erdöl, Erdgas und die anderen großen Ressourcen, die Venezuela hat, ist eine Rohstoff-Supernation, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Drohungen, die von Seiten der USA kommen, für Maduro ein gefundenes Fressen, das muss man schon sagen. Denn da rücken sogar dann die zusammen, die wir vorher erwähnt haben. Nämlich die, die an den Bolivar glauben, sage ich jetzt einmal, die an ein unabhängiges Venezuela glauben, die zwar den Bolivarismus Typ Chavez, Maduro ablehnen, die aber sagen, also der Preis, dass wir jetzt da eine US-amerikanische Invasion im Land hatten, der ist zu hoch. Also ich würde sagen, da ist es jetzt gerade eine spannende Situation, die wir innenpolitisch sehen, ist, dass möglicherweise jetzt wieder eine Gruppe, eine sowohl links als auch rechts, muss man natürlich sagen, das gibt es ja auch, dass die hier bis zu einem sogenannten nationalen Schulterschluss kommen könnten und sagen, wir verteidigen das Land gegen die USA, um möglicherweise eine Kriegsregierung zusammenzubringen, das ähnlich wie in Israel.
Was würden Sie denn sagen, wie kann die Lage besser werden in Venezuela?
Das ist eine Frage, die stellen mir immer wieder Leute, wie es besser werden könnte. Das betrifft ja nicht nur Venezuela, sondern im Prinzip alle lateinamerikanischen Länder. Die Lage ist schlecht. Die Situation macht einen fast schon depressiv, wenn man an das alles denkt, was dort passiert. Ich kann nicht sagen, dass es in Venezuela über kurz oder lang besser wird. Und wenn eine Opposition an die Macht käme, dann habe ich auch ernste Bedenken, dass das dann besser wird. Also ich kenne ja auch viele Oppositionelle und ich muss sagen, da ist die Idee, wie ein neues Venezuela aussehen könnte, nicht vorhanden, sondern die denken eher so, es könnte wieder so werden wie vor 1999 bzw. 94 und man wird wieder ein Büttel der USA.
Der Staat Venezuela ist gescheitert, sagt Christian Zwick. Anja Dargatz, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas, ist ein bisschen optimistischer.
Es stimmt mich zuversichtlich, dass Menschen hier weiterhin an Politik interessiert sind und Politik machen wollen und sich präsentieren als Kandidaten. Und auch, wenn sie in der Opposition sind, konstruktiv in dem Parlament mitarbeiten wollen zum Beispiel, ne, Vorschläge machen. Das stimmt auf alle Fälle optimistisch. Also es ist aber typisch, ne? Wenn man vor Ort ist, sieht man ja das Positive. Wenn man nicht vor Ort ist, sieht man immer nur das große Ganze und das ist natürlich deprimierend.
Vielen Dank an Anja Dargatz und Christian Zwick. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht's um Rechtsterrorismus.
Ich glaube, eine starke politische Kultur, die sich gegen rechtsextreme Tendenzen auch zu wehren weiß, ist einer der besten Garanten dafür, dass dieser Rechtsextremismus dann nicht in Gewalt umschlägt. Genau in solchen Phasen, wo sich Gewalttäter auch ermutigt fühlen und, sage ich mal, bestätigt fühlen durch eine politische Debatte und eine politische Kultur, das sind, würde ich sagen, die gefährlichen und schwierigen Phasen.
Regie und Produktion dieser Folge Robert Hausburg, Redaktion Monika Dittrich. Uns alle erreicht ihr unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Schreibt uns gern Kritik, Lob, aber auch Themenvorschläge und bewertet uns. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Super, vielen Dank. Und bleibst du?
Ach ja, stimmt. Das Kalenderblatt gibt's ja auch noch. Ja, mein Name ist Monika Dittrich. Ich bin Redakteurin von Der Rest ist Geschichte. Und für alle Fans dieses Formats habe ich noch einen anderen Tipp, nämlich das Kalenderblatt. Wir erinnern an die ganz großen Termine, an bedeutende Persönlichkeiten, Geburtstage, Todestage, Kriegsende, Vertragsschlüsse, aber manchmal eben auch an kleine, unbekannte, originelle Termine. Das Kalenderblatt. Jeden Tag neu in der Deutschlandfunk-App.